Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr gekommen seid, um gemeinsam Gott anzubeten. Ich finde es immer eine wirklich wichtige und geniale Sache, einmal in der Woche als Gemeinde zusammenzukommen, um gemeinsam Gott anzubeten. Da ist so viel Kraft dabei, nicht nur einfach vom YouTube-Channel zu sitzen und sich eine gute Predigt anzuhören, sondern tatsächlich zusammenzukommen als ein Leib und Gott anzubeten. Da ist einfach viel, viel Power drin. Wer von euch kennt das hier? Was ist das? Das ist keine Schuhcreme. Gidi? Zahnpasta. Es wundert mich, dass du das weißt. Ich dachte, meine Kinder wissen nicht, was es ist. Das ist Zahnpasta, Blendamed, Expert, Tiefenreinigung, Complete Protect Expert, Made in Germany. Oh, das ist ein langer Name. Wer weiß, was passiert, wenn ich auf diese Tube hier drauf drücke? Wenn ich da drauf drücke, oh, liebes Aufbauteam, tut mir leid, dann kommt hier was raus. Ja? Also, wenn ich auf die Tube drücke, was irgendwie auch gerade Spaß macht, dann kommt das raus. Und ja, ne, tut mir leid. Da hinten ist ein sehr ordnungsliebendes Kind, das ganz geschockt ist. Wenn man auf eine Zahnpastatube draufdrückt, dann kommt raus, was drin ist. Und meine These heute Morgen ist, dass du und ich, dass wir Zahnpastatuben sind. Und wenn auf uns Druck ausgeübt wird, dann kommt raus, was drinnen ist. Und gerade in, ja, ist so, ne? Also wenn ich das als Zitat auf Facebook veröffentliche, können wir sagen, Hashtag ist so. Ja? Ist so, wenn Druck ausgeübt wird, dann kommt es raus, was drinnen ist. Und gerade in schwierigen, in stürmischen Zeiten, in schmutzigen und dreckigen Zeiten, wenn da Druck auf uns ausgeübt wird, dann kommt meistens nichts Schönes bei raus. So in unangenehmen Zeiten kommen alle möglichen unangenehmen Dinge aus uns heraus. Zumindest bei mir ist es das so. Also wenn es in meinem Leben Druck gibt, dann bin ich unfair zu meinen Kindern, ich motze die Jessie an, ich bin ungeduldig, ich vergebe in der Schule mehr Strafarbeiten. Und es ist alles einfach, es kommt ganz viel Unangenehmes raus. Und du denkst immer, also bei mir ist es so, ich spreche mal von mir, ich jammer dann viel und denke mir, warum immer ich, ja, warum passiert mir das jetzt gerade? Immer passiert mir das und den anderen passiert es nicht. Gestern habe ich eine halbe Stunde mit der Jessie gestritten, beim Mittagessen vorbereiten. Wir hatten verschiedene Aufgaben zu erledigen und es war ein bisschen stressig. Ich hatte ein Treffen mit den Schneiders, was ziemlich cool ist, aber es war relativ eng von der Zeit und dann ging es darum, wer kocht und dann haben wir ausgemacht, ich koche. Es ging um Schnitzel. Schnitzel ist eines meiner Lieblingsessen. Und ich war aber schon ein bisschen so gestresst. Jesse hat angefangen zu kochen und dann hat er Gidi gerufen, weil er Hausaufgaben machen musste. Und Jesse hat gesagt, hey, kannst du bitte das und das schnippeln, machen Salat. Und dann habe ich das gemacht und Jesse kam aber nicht mehr zurück von den Hausaufgaben. Und dann habe ich nach oben gerufen, gefragt, wie lange sie noch braucht. Und sie hatte das vergessen, wieder runterzukommen. Und dann hatten wir eine kurze Auseinandersetzung. Dann hat sie gesagt, hey, dann mach doch du die Schnitzel. Kannst du Schnitzel? Da habe ich gesagt, ja, jeder kann Schnitzel. Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mich dann dabei erwischt, wie ich bei Chefkoch nochmal geguckt habe, wie man die Panade besonders gut hinkriegt. Und dann hat sie gesagt, hey komm, dann lass mich doch machen, dann geht es eh viel schneller. Und dann war ich beleidigt, weil ich ja gesagt habe, dass ich es mache. Bla, 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 wir haben uns gestritten und es war blöd. Natürlich war die Jessie zickig und hat alles viel zu ernst genommen. Aber auch bei der Jessie ist so, wenn man Druck ausübt, dann kommt ein Schlechtes raus. Nein. Ich erzähle das, um euch zu veranschaulichen, dass bei mir da nichts Gutes rauskommt, wenn irgendwie Druck auf meinem Leben ist. Und ich glaube, dass es bei euch auch so ist. Vielleicht sitzt ihr heute Morgen da und ihr habt vielleicht einen gewissen Druck auf einen Bereich eures Lebens. Vielleicht fühlst du dich gerade verlassen und alleine. Vielleicht bist du heute hier und denkst dir, hey, keiner kümmert sich um mich. Vielleicht bist du zum dritten, vierten Mal bei HDH und hast das Gefühl, okay, also wenn heute mich keiner anspricht, dann gehe ich. Ich fühle mich alleine hier. Oder vielleicht hast du das Gefühl, hey, Gott lässt mich im Stich. Er kümmert sich nicht um meine Belange und meine Anliegen. Oder spielt vielleicht Verlust gerade in deinem Leben eine wichtige Rolle. Vielleicht ist jemand in deiner Familie in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gestorben. Ich weiß von Leuten, bei denen 3, 4 Leute dieses Jahr gestorben sind in der Familie und im Bekanntenkreis. Und Verlust ist ein Thema bei dir. Oder vielleicht ist keiner in deiner Familie gestorben, aber vielleicht ist ein Traum gestorben, den du hattest. und du fühlst diesen Verlust, du merkst, hey, das wird sich nicht verwirklichen. Oder bist du gerade auf Jobsuche? Ich weiß von Leuten, die gerade letzte Woche hier bei HDH ihre 100. Bewerbung rausgeschickt haben. Vielleicht suchst du gerade nach einem Job und du weißt nicht, wie es weitergehen wird und du weißt nicht, wo du nächstes Jahr sein wirst. Und es ist Druck auf deinem Leben. Oder vielleicht kämpfst du gegen Krankheit. Vielleicht hast du in letzter Zeit irgendeine krasse Diagnose bekommen. Oder vielleicht hast du ein chronisches Leiden. Vielleicht leidest du unter Depressionen und du kämpfst gegen diese Krankheit. Und es übt Druck auf dein Leben aus. Oder du sehnst dich nach einem Lebensgefährten und hast dir gedacht, hey, ich gehe zu HDH, das sind so viele junge Single-Menschen. Aber trotzdem kommt der eine Richtige irgendwie nicht oder die eine Richtige. Und du hast diesen Druck auf deinem Leben und du denkst dir, hey, ich sehne mich so sehr nach einem Lebensgefährten und es passiert einfach nicht. Oder es ist gerade andersrum, vielleicht ist deine Ehe gerade total schwierig. Und du denkst dir, oh, die Singles, die haben es so gut. Wer ist verheiratet und hat schon mal gedacht, hey, die Singles, die haben es eigentlich auch nicht schlecht? Ganz ernsthaft. Ja, ne? Hey. Oder vielleicht bist du gerade im Prozess einer Scheidung oder du wurdest gerade geschieden von deinem Ehepartner oder ist vielleicht schon eine Weile her und du hast permanenten Stress mit deinem Ex-Partner. Und es geht um Geld, es geht um Bezahlung von monatlichen Raten, es geht vielleicht um die Kinder, wer darf die Kinder haben. Und es ist Druck auf deinem Leben. Oder hast du Geldsorgen? Und immer wenn du deinen Kontostand prüfst, dann übt es Druck auf dich aus. Und du hast Zukunftsängste, weil du nicht weißt, wie du die nächste Miete bezahlen sollst. Oder generell, vielleicht hast du gar keinen konkreten Anlass, aber du hast trotzdem Angst vor der Zukunft. Du weißt, ey, momentan alles okay, aber ich habe mega Angst davor, was passieren könnte. Das ist tatsächlich, ich glaube nicht nur in Deutschland, aber bei den Deutschen eine der größten Ängste, Zukunftsangst. Oder vielleicht hast du gerade eine anstrengende Phase in deinem Job, vielleicht bist du in einem Job, den du liebst, aber du bist gerade mega unter Druck und mega unter Beschuss und du gehst morgens los und du kommst nachts nach Hause, musst zu Hause noch arbeiten und du denkst dir so, hey, ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Burnout kommt. Oder machst du dir vielleicht Sorgen um deine Kinder, die gerade durch eine schwierige Phase gehen. Diese schwierige Phase nennt sich, also bei uns ist es zumindest so, habe ich das Gefühl, ist eine Phase. So von die ersten Koliken nach 2 Wochen bis hin zu Erfüllung des 18. Lebensjahr. Das ist so die schwierige Phase. Nummer 1. Warte ab, sagst du? Ich sage, schwierige Phase Nummer 1. Was ist dein schwieriger Lebensumstand momentan? Wo ist der Druck in deinem Leben so hoch, dass Mist rauskommt aus deinem Inneren? Wo bist du gerade, diese Zahnpastatube, und es drückt und es kommt was raus, was dir nicht gefällt? Die Frage heute Morgen ist, wie können wir in solchen Zeiten mit unserer Krise jesusmäßig umgehen? Wie können wir mit diesem Druck in unserem Leben, den wir alle irgendwie spüren, jesusmäßig umgehen? Das ist die Frage, die wir heute stellen wollen. Es war mal ein Mann und er hatte alles, was er sich gewünscht hat. Der hat eine wunderschöne Frau gehabt. Und mit dieser Frau, da hat er 10 erwachsene Kinder gehabt. Damals war das was Positives. Er hatte ein schönes, großes Haus mit Swimmingpool und er hatte 3, 4 richtig teure Autos. Der war CEO von einem florierenden, bio-fair produzierenden Lebensmittel-Großkonzern. Und außerdem war er auch noch ein sehr gläubiger Mann. Also kurz gesagt, das war so ein richtig glücklicher, frommer Multimillionär. Also eigentlich alles, ja, alles, was man so in ein Leben gut reinpacken kann. Dem ging es richtig gut. Perfektes Leben. Und als er um die Mitte 40 war, eines Samstagmorgens, ist er aufgewacht und es hat an der Tür geklingelt. Und von dem Klingeln ist er aufgewacht. Und er ging ganz verschlafen runter an die Tür und hat die Tür geöffnet und vor der Tür stand die Polizei. Und der Polizist hat gesagt, es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber all Ihre Kinder sind gestern Nacht bei einem Großbrand in der Diskothek umgekommen. Und diese Nachricht trifft ihn mitten ins Herz und er weiß gar nicht, was er denken soll. Seine Frau hat es nicht mitgekriegt und noch während die Polizisten vor der Tür stehen und dieser Mann schweigend dasteht und diese Botschaft versucht zu verarbeiten, kommt seine Frau aus dem ersten Stock gelaufen mit dem Telefon in der Hand und sagt, hey, hier ist für dich. Und zwar der Geschäftspartner von dem Mann. Und er sagt, hey, voll krass, über Nacht sind all unsere Tiere, 11.000 Tiere, alle an einer Seuche gestorben, wir sind pleite. Wir müssen den Laden zumachen. Noch während der Mann, dieser Mann mit seinem Geschäftspartner telefoniert, beginnt seine Haut furchtbar an zu jucken. Und innerhalb von 3 Minuten ist sein ganzer Körper übersät mit einem Ausschlag, der mega brennt und juckt. Und nach ein paar Stunden bilden sich so eitrige Geschwüre an seinem Körper, die mega schmerzen. Und nach ein paar Wochen verlässt ihn seine Frau. Das ist die Story von Hiob. Der hatte wahrscheinlich keinen Swimmingpool und wahrscheinlich auch kein Handy. Aber das ist die Story von Hiob. Ein Mann, der alles hatte und der alles verloren hat. Und das über Nacht. Und ich weiß nicht, ob du schon das Buch Hiob gelesen hast. Ich empfehle es dir, es ist ein mega cooles Buch. Großer Teil dieses Buches besteht aus Klagen. Anklagen gegen Gott, so der Mittelteil, sind Klagen und dann kommen ein paar Freunde und die diskutieren mit ihm. Das sind das so Diskussionen, die Hiob mit seinen Freunden hat. Ganz schön harte Kost teilweise, aber ganz schön krass ermutigend auch. Also wenn du es noch nicht gelesen hast, lies mal dieses Buch. Hiob war eine Zahnpastatube und sein Leben hat extrem unter Druck gestanden, extrem von Leid geplagt. Wie hat er auf diesen Druck und dieses Leid reagiert, ist die Frage, die wir uns heute Morgen stellen wollen und zu gucken vielleicht, wo wir Hiob-mäßig mit dem Druck umgehen können in unserem Leben. Es gibt verschiedene Antworten auf die Fragen. Zum einen hat er viel geklagt. Er hat tatsächlich einfach diesen Schmerz an sich rangelassen, hat geklagt, hat sogar Gott angeklagt. Und zweitens, er hat viele Fragen gestellt. Aber es gibt eine Stelle in dem Buch Hiob, die ist ganz besonders spannend, auch für uns in unserer Predigtreihe. Und zwar finden wir die in Hiob 19. Und das ist so eine Stelle, wo Hiob klagt. Und zwar klagt er über das, was Gott ihm in seinem Leben angetan hat. Ich möchte es euch mal vorlesen. Hiob 19, die Verse 6 bis 13. Hiob 19, 6 bis 13. So merkt doch endlich, dass Gott mir Unrecht getan hat und mich mit seinem Jagdnetz umgeben hat. Siehe, ich schreie Gewalt oder Unrecht und werde doch nicht gehört. Ich rufe, aber kein Recht ist da. Er hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann und hat Finsternis auf meine Steige gelegt. Er hat mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahin fuhr und hatte meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich. Vereint kommen seine Kriegsscharen und haben ihren Weg gegen mich gebaut und sich um meine Hütte her gelagert. Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Ich könnte noch weiterlesen. Hiob klagt und sagt, seht an, was Gott mir Unrecht getan hat. Komische Theologie. Das Problem ist nur, dass in Hiob mehrfach erwähnt wird, in all dem sündigte Hiob nicht. Also scheinbar ist es korrekt, was er sagt. Gott hat ihm krass in die Kniekehle getreten. Und Hiob sagt, hey, ich habe es nicht verdient. Und keiner schafft mir Recht. Er klagt hier über Gott, er klagt Gott an. Aber dann kommt Vers 25, Kapitel 19, Vers 25. Und da sagt plötzlich Hiob etwas Erstaunliches. Ich lese vor 25 bis 27. Klage, Klage, Anklage, Anklage. Und dann, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das ist irgendwie komisch. Aus der Anklage Gottes wird eine Proklamation der Hoffnung in Gott. Und das ist irgendwie ein bisschen schizophren, wenn wir uns das vor Augen führen. was Hiob hier macht. Also er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist aber komisch, weil er sagt eigentlich vorher, Gott ist derjenige, der mir das angetan hat. Wer wird mir Recht schaffen vor Gott? Ich habe keinen, der für mich spricht, weil wer kann gegen Gott etwas ausüben? Er hat es alles getan. Er hat mich belagert. Er hat mir diese Krankheit geschickt. Er hat mir diesen Verlust geschickt in mein Leben. Und dann sagt er, wie aus dem Nichts, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also er leidet unter Gott und auf einmal sagt er, Gott wird mich von Gott befreien. Ist doch irgendwie komisch. Er sagt, wer wird mir helfen gegen meinen Feind? Mein Feind wird mir gegen meinen Feind helfen. Hiob 19,25 ist eine dieser messianischen Prophezeiungen, über die wir gerade predigen. Hunderte von Jahren, bevor Jesus geboren wurde, hat Hiob hier einen Geistesblitz gehabt. Und er hat gesagt, hey, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da ist ein Erlöser, der tritt für mich ein. Und da, wo Gott seinen Zorn herrschen lässt über mein Leben, da wird ein Mittler eintreten und wird für mich kämpfen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ist es dein Lebensmodus, wenn dein Leben unter Druck ist? Ist das, was dein Herz sagt, ist das, was du aussprichst, wenn du in krassen Schwierigkeiten bist, wenn Gott Dinge zulässt in deinem Leben, wo Gott Dinge in dein Leben bringt, die Druck ausüben? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich lade dich heute Morgen ein. Wenn du Hilfe brauchst, dann mach es wie Hiob und setze alle deine Hoffnung auf Jesus. Er wusste nicht mehr genau, auf wen er seine Hoffnung setzt, aber wir wissen, auf wen wir unsere Hoffnung setzen können. Jesus Christus, derjenige, der für uns am Kreuz gestorben ist. Wenn du keinen Ausweg findest momentan in deinem Leben, dann lade ich dich ein, proklamiere, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und am Ende wird er sich erheben über den Staub. Nikolai, dein Input war right on. Gott wird sich über den Staub erheben. Also wenn du momentan stürmische Zeiten erlebst, dann spreche ich dir heute Morgen zu, Jesus ist dein Erlöser. Und das Wort, was wir hier in der Bibel stehen haben, Erlöser, das wollen wir uns mal genauer angucken. Was meint Hiob eigentlich, wenn er sagt, mein Erlöser lebt? Was bedeutet das? Für uns ist das Wort Erlöser ein sehr belegtes Wort. Wir haben da verschiedene Vorstellungen. Gucken wir mal, was es im Ursprung hieß. Wenn man in den hebräischen Urtext reinguckt, da steht da nicht Erlöser, da steht das Wort Löser. Ich weiß, dass mein Löser lebt. Also nicht Loser, sondern Löser. Und der Löser, der war damals in der damaligen Kultur eine ganz bestimmte Person. Und zwar der nächste Verwandte, der ganz bestimmte Funktionen und Aufgaben erfüllt hat. Und lasst uns mal gemeinsam angucken, was es da für verschiedene Funktionen der damaligen Kultur gab. Also wenn wir an einen Erlöser denken, wer von euch kennt das Spiel Virus? Jemand schon mal das Spiel Virus gespielt? Mein Sohn. Okay. Also Virus funktioniert wie folgt. Virus ist ein Fangspiel. Es gibt einen am Anfang, der ist gegen alle. Und dieser eine ist der Virusträger. Und dann ist man im geschlossenen Raum und dann fängt der Virusträger an, Menschen abzuklatschen. Und wer berührt wird von dem Virusträger, der bekommt den Virus und derjenige muss so in die Hocke gehen und ist krank. Und erst wenn einer aus dem Team, der noch gesund ist, kommt und ihn auslöst, erst dann kann er wieder laufen und kann wieder rennen und dem Virus entkommen. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild so für das, was passiert, wenn Jesus in unser Leben tritt. Die Bibel sagt, bevor wir Jesus kannten, waren wir tot in unseren Vergehungen, waren wir tot in unseren Sünden. Wir waren wie der Typ, der das Virus hat. Bin ich das? War ich das Geräusch gerade eben oder war das ein Kind? Also, wenn es ein Kind war, wir haben hier einen Übertragungsraum. Wenn ich es war, ja, also dann müsst ihr damit leben. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann macht er das Tote lebendig und er heilt uns von dem Virus der Sünde. Wir können uns nicht selbst befreien aus der Sünde. Es ist Jesus Christus, der kommt und uns frei macht. Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Oder ist es was hier unten? Wunderbar, Dankeschön. Jesus ist unser Löser. Er ist derjenige, der kommt und uns aus dieser Erstarrung, die die Sünde bringt, befreit, uns Leben schenkt. Okay? Also, der Löser hatte in der damaligen Kultur verschiedene Funktionen. Ich gebe euch 4, was es bedeutet, wenn Hiob sagt, dass der Löser lebt. Erstens, der Löser war der Bluträcher. Bluträcher, was ist das? In der damaligen Kultur war es so, dass ein Mord dadurch beglichen wurde, dass der Mörder vom Bluträcher umgebracht wurde. Ja? Also wenn ihr euch jetzt vorstellt, der Holm, der kommt und erschlägt mich mit seiner Bratpfanne, ja, dann wäre quasi aus meiner Familie einer dafür verantwortlich, dass der Holm möglichst auch mit einer Bratpfanne erschlagen wird. Das war der Bluträcher, das war der Löser. In meinem Bibelkommentar habe ich gelesen, das finde ich ziemlich cool, da steht, der Bluträcher tötet den Töter. Der Bluträcher tötet den Töter. Was für ein geniales Bild für das, was Jesus getan hat am Kreuz. Jesus ist dein Erlöser. Er hat am Kreuz den Tod besiegt. Er hat am Kreuz den Teufel besiegt. Er hat den Töter tödlich verwundet. Davon haben wir schon letztes Mal gehört, dass der Teufel eine tödliche Wunde davongetragen hat. Und alles, was er jetzt noch anstellt, stellt er an als ein Besiegter und als ein tödlich Verwundeter. Also wenn du in deiner letzten Zeit unter feindlichem Beschuss stehst, dann spreche ich dir heute Morgen zu. Jesus ist dein Erlöser. Er ist derjenige, der den Töter tötet. Er hat den Teufel besiegt. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat der Teufel keine Macht mehr in deinem Leben. Wenn heute Mittag oder morgen früh wieder deine Sorgen und deine Ängste sich melden, dann sag doch mal laut in den Raum rein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Teufel, du hast keine Macht mehr in meinem Leben. Das ist, was Hiob gemacht hat. Und ich glaube, das hat Kraft. Also, Jesus ist der Bluträcher. Er tötet den Töter. Er hat den Teufel tödlich verwundet. Das ist das Erste. Das Zweite, der Löser hatte noch eine weitere Aufgabe. Er war der Freikäufer. Wenn man damals in Israel krasse Geldschulden hatte und die nicht bezahlen konnte, dann war das Letzte, was man tun konnte, sich selbst als Sklaven an den Schuldner zu verkaufen. Das heißt, man hat gesagt, ich kann es nicht zurückzahlen, also mache ich mich zu deinem Sklaven und dadurch zahle ich dir zurück, was ich dir schulde. Und wenn sich jemand in Israel zum Sklaven machen musste, dann gab es die Möglichkeit des Freikaufs. Und zwar war das dann die Aufgabe des Lösers, des nächsten Verwandten, der konnte, wenn er wollte, konnte er seinen Verwandten, der in der Sklaverei war, freikaufen. Und auch in dieser Funktion, finde ich, können wir Jesus deutlich erkennen. Im Römerbrief steht Folgendes, Römerbrief Kapitel 6, Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Das heißt, Jesus Christus hat dich am Kreuz mit der Währung seines Blutes freigekauft aus der Sklaverei der Sünde. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann wurdest du vom Erlöser gelöst. Du bist nicht mehr unter dieser Sklaverei der Sünde gefangen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Jesus dich freigekauft hat, damit du eine heile Beziehung mit Gott, dem Vater, leben kannst. Das ist mega genial in Zeiten des Drucks und in Zeiten der Schwierigkeiten und des Leids. Also wenn du dich in deinen Lebensumständen momentan gefangen fühlst, dann möchte ich dich auffordern, dir neu bewusst zu machen, Jesus ist mein Erlöser. Ich muss nicht mehr als Sklave meiner Sünde und meiner Umstände leben. Dein Erlöser lebt. Dritte Funktion des Lösers. Der war nicht nur Bluträcher, der war nicht nur Freikäufer, er war auch Treuhänder. Ein Treuhänder ist ein Vermögensverwalter, der die Vermögensangelegenheiten einer anderen Person wahrnimmt, übernimmt. Auch da geht es um Schulden. Wenn einer Schulden hatte und er musste zum Beispiel sein Haus oder sein Grundstück verkaufen, damit die Schulden getilgt wurden, dann kam der Löser und hat treuhänderisch gesagt, okay, ich übernehme jetzt dein Vermögen, ich verwalte das für dich und ich kaufe das verkaufte Haus wieder zurück, sodass es in der Familie bleiben kann. Und es war, Moment, ich bin hier verrutscht, ist aber nicht schlimm. Ich gehe nochmal zurück. Wie ist es mit dir? Du warst verloren in deiner Sünde. Deine Sünde hatte damals all dein Recht auf ewiges Leben, all dein Recht auf gerechtes Stehen vor Gott verspielt. Und Jesus Christus hat das gemacht, was der Löser als Treuhänder tut. Er hat dein Recht zurückgekauft. Er hat dir Gerechtigkeit geschenkt. Er hat dir ein Recht gegeben, Sohn des Allerhöchsten zu sein. C.S. Lewis sagt, Gott wurde Mensch, Gottes Sohn wurde Mensch, dass die Menschen Gottes Söhne werden können. Das gilt auch für Frauen. Gottes Sohn wurde Mensch, damit die Menschen Gottes Söhne werden können. In Hebräer 12, Vers 2 steht, Jesus ist der Urheber und Vollender deines Glaubens. In der Hoffnung für alle wird es übersetzt, er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Dein Vermögen, dein ewiges Leben, deine Freiheit und Gerechtigkeit vor Gott ist in den Händen von Jesus, dem Erlöser und Treuhänder, in sicherer Hand. Er ist der Urheber deines Glaubens und er wird deinen Glauben bewahren bis ans Ziel. Das ist, was die Bibel dir verspricht. Wenn du momentan in Zweifeln stehst und du weißt nicht, ob du es durchhalten wirst, dann halte dich fest an der Aussage, dass Jesus Christus dein Erlöser ist. Und da drin steckt, dass Jesus Christus derjenige ist, der sich kümmert um dein ewiges Heil. Derjenige kümmert sich um dein ewiges Leben. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, Vater, du hast mir gegeben und keiner kann sie mir aus der Hand reißen. Viertens, der Löser war nicht nur Bluträcher, Freikäufer, Treuhänder, er war auch Verteidiger. Die letzte Aufgabe des Lösers, die wir uns heute angucken wollen, ist die des Verteidigers. Das heißt, wenn ein Mensch in Israel damals durch mächtige Gegner oder Ankläger unter Druck geraten ist, dann trat der Löser als Verteidiger entweder im normalen Leben oder vor Gericht auf. Das heißt, wenn einer in der Familie keine Chance hatte gegen mächtigere und größere Ankläger, dann ist der Löser aufgetreten, um für den unter Druck geratenen einzutreten. Ich weiß nicht, ob du momentan gerade unter feindlicher Anklage stehst. Vielleicht ganz natürlich, vielleicht in deinem Job, vielleicht werden dir Dinge vorgeworfen, die du nicht getan hast. Oder irgendjemand wirft dir etwas vor, vielleicht dein ehemaliger Ehepartner wirft dir Dinge vor, die so nicht stimmen. Und du stehst unter Anklage, du stehst unter Druck, du weißt, dass es nicht stimmt, aber trotzdem hast du den Druck in deinem Leben. Der Teufel wird in der Bibel als der Ankläger der Christen bezeichnet. Vielleicht stehst du momentan unter Gewissensanklage. Der Teufel kommt täglich bei dir vorbei und sagt, hey, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht, du hast das falsch gemacht. Und dummerweise stimmt es auch noch. Du hast da gesündigt, du hast da gesündigt, du hast da gesündigt. Und der Ankläger der Christen, der Ankläger der Brüder und Schwestern kommt zu dir jeden Tag und erzählt dir genau, was du falsch gemacht hast. Und du leidest unter diesem Druck, weil du weißt, es stimmt. Wir haben einen Gegenspieler. Aber wie genial ist es, dass wir einen für uns haben, der viel größer und mächtiger ist und der unser Erlöser ist, der unser Löser ist. Ein Mittler, der für mich eintritt. Hebräer 7, Vers 25, da steht, dass wir in Jesus einen Hohepriester haben, einen Mittler, der für uns Fürbitte macht. Tag und Nacht für uns eintritt. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 33. Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Hey, du, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du ein Auserwählter Gottes. Dann hat Gott sich für dich entschieden und er hat gemacht, dass du Glauben haben kannst. Er hat gemacht, dass du ewiges Leben hast. Das ist die Argumentation von Paulus in Römer 8. Hey, du bist auserwählt. Nicht du hast dir das erarbeitet, sondern Gott hat es dir geschenkt. Und wenn das der Fall ist, schreibt er, wer wagt es dann noch, gegen dich Anklage zu erheben? Wenn Gott sich zu dir gestellt hat, wer kann gegen dich sein? Ist es nicht genial? Wenn der Teufel kommt und ganz wahrheitsgetreu sagt, du hast da und da und da gesündigt, dann kannst du sagen, ja, das stimmt, es tut mir leid. Ich habe mich bei Gott schon entschuldigt dafür. Er ist für mich. Du kannst nichts gegen mich in meinem Leben austragen. Römer 8, Vers 1. Da gibt es keine Verurteilung mehr für die, wie geht's weiter? Die in Christus sind. Jesus ist dein Erlöser. Du bist nicht mehr anklagbar. Du bist nicht mehr verdammbar. Selbst wenn der Teufel recht hat mit der Anklage, kannst du sagen, hey, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er hat mich freigekauft und seine Gerechtigkeit wird mir angerechnet und meine Ungerechtigkeit wurde ihm angerechnet am Kreuz. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das steckt drin in diesem Wort Erlöser. Also der Erlöser ist jemand, der für dich da ist, wenn Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht beeinflussen kannst. In Klammer, alle. Dass wir manchmal Kontrolle in unserem Leben haben, ist eine Illusion. Du kannst nicht beeinflussen, ob du morgen noch gesund bist. Du kannst nicht beeinflussen, ob ein Kabelbrand nächste Woche dein Haus niederbrennt. Du kannst nicht beeinflussen, ob irgendjemand am Auto, am Lenkrad einschläft und einfach mal ein Familienmitglied von dir überfährt. Du hast keine Kontrolle darüber. Der Punkt ist der, auch wenn wir keine Kontrolle in unserem Leben haben, Jesus Christus hat die volle Kontrolle. Er ist der Erlöser und er lebt. Jesus ist dein Erlöser. Er hat gesiegt über den Teufel. Er hat dich freigekauft aus der Sklaverei deiner Sünde. Er hält dein Leben sicher in seiner Hand und er tritt für dich ein, Tag und Nacht. Und dieser Erlöser lebt. Hiob hat nicht nur gesagt, hey, ich habe einen Erlöser, sondern er hat gesagt, ich weiß, mein Erlöser, er lebt. Und es ist entscheidend. Wenn dein Erlöser tot ist, dann kann der nichts für dich tun. Aber wenn dein Erlöser lebt, dann bedeutet es, dass er eingreifen kann, dass er erlösen kann. Jesus kann in deine momentanen Schwierigkeiten reinwirken, weil er lebt. Jesus lebt wirklich. Ist nicht einfach nur so ein schöner Gedanke, ein schönes Wort. Ja, in unseren Herzen lebt er weiter. Er ist auferstanden auf eine metaphorische Art und Weise, sondern er ist vor 2000 Jahren auferstanden. Er ist 40 Tage lang nach seiner Auferstehung mehreren hundert bis tausend Menschen begegnet. Und ist dann auf irgendeine abgefahrene Art und Weise in der Wolke in den Himmel gefahren. Und da sitzt er jetzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Das ist nicht einfach nur eine Metapher, sondern es ist eine Realität für die, die zu Christus gehören. Dein Erlöser erlebt und deshalb kannst du erwarten, dass Jesus in deinem Leben eingreift. Eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen ist in Offenbarung 1, die Verse 17 und 18. Stell dir das mal bitte bildlich vor. Johannes, ein alter Mann. Johannes ist der Lieblingsjünger Jesu, zumindest hat er sich so genannt. Das war der, der am Abendmahl mit seiner, das war vorhin auch im Lied, mit seinem Kopf auf der Brust Jesu lag. Der Lieblingsjünger Jesu. Jesus stirbt, er steht auf von den Toten, er fährt in den Himmel und 20, 30, 40, 50 Jahre vergehen. Johannes, der letzte Überlebende der 12. Alle anderen wurden hingerichtet, geköpft, durchgesägt, falsch rum gekreuzigt. Johannes haben sie auch versucht umzubringen. Die haben den in kochendes Öl geschmissen. Aber irgendwie hat er es überlebt. Und weil sie ihn nicht umbringen konnten, haben sie ihn auf die Insel Patmos verbannt, ins Exil. Und da in Offenbarung 1 erzählt Johannes, wie er an einem Sonntag spazieren gegangen ist auf Patmos alleine. Auf einmal hat er eine Erscheinung. Und das finde ich ziemlich krass, weil er hat Jesus richtig gut gekannt. Er hat eine Erscheinung von Jesus, aber er hat nicht gesagt, hey Jesus, cool, dass du es bist. Was machst du denn hier? Sondern er ist auf sein Angesicht gefallen, weil dieser Anblick so krass schrecklich herrlich war. Er ist wie tot auf sein Angesicht gefallen. Und dann kommt diese Bibelstelle, die mega, mega genial ist. Jesus, dieser herrliche, dessen Augen strahlen wie LED-Glühbirnen und dessen Gewand zu brennen scheint und der irgendwie eine krasse Aura der Herrlichkeit hat, sieht Johannes seinen alten Kumpel auf dem Boden liegen und er geht hin, er bückt sich nieder, legt seine Hand auf seine Schulter und sagt Folgendes: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot, aber siehe, ich bin der Lebendige von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist, was Jesus heute Morgen zu dir sagt. Ich bin dein Erlöser. Ich war mal tot, aber ich lebe. Und ich kann eingreifen in dein Leben. Ich kann eingreifen in dein Leben. Er lebt wirklich. Er ist nicht eingeschränkt vom Tod. Er ist komplett frei. Also erwarte, dass Jesus in deine Lebenssituationen eingreift. Am Ende wird er sich über all dem Staub siegreich erheben. Der Staub ist das, zu dem wir mal irgendwann werden. Wenn der Tod gewonnen zu haben scheint, wird am Ende doch Jesus siegreich über diesem Staub stehen. Jesus hat das letzte Wort in deinen Schwierigkeiten. Okay, was machen wir jetzt ganz praktisch mit dieser Erkenntnis? Was machen wir, wenn sich der Schmerz und der Druck in unserem Leben erhöht? Ich habe einen Vorschlag für euch. Und zwar mach es wie Hiob. Wenn du momentan Leid, Druck, Stress in deinem Leben hast, dann mach es wie Hiob. Und zwar vertraue auf Jesus und küsse die Welle. Vertraue auf Jesus und küsse die Welle. Was meine ich damit? Vertraue auf Jesus. Ich lade dich ein, dir heute Folgendes vorzunehmen. Wenn ich morgen in die nächste Runde meines Alltags gehe, dann werde ich Jesus vertrauen, er ist mein Erlöser. Nimm dir das heute Morgen vor. Du bist ja schon Christ, jetzt kannst du auch noch vornehmen, das tatsächlich umzusetzen. Oder wenn du noch gar nicht sagst, wenn du noch gar nicht Christ bist, dann lade ich dich ein, hey, mach Jesus zu deinem Herrn und Erlöser in deinem Leben. Ohne Jesus hast du verloren, mit Jesus hast du alles gewonnen. Nimm dir vor, morgen alles auf Jesus zu setzen. Jesus lebt, er liebt dich und er ist an jedem kleinen Problem, an jedem Anliegen deines Lebens interessiert. Du kannst ihm vertrauen. Wenn du diese Woche merkst, wie der Druck und die Angst und die Sorgen kommen, dann lade ich dich ein, bete. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus, ich vertraue dir. Schenk mir deinen Frieden, der größer ist als alles, was in meinem Leben gerade geschieht. Wenn diese Woche die Ängste und Sorgen deines Lebens anklopfen und dir sagen, wie groß die sind, dann entscheide dich doch mal, ihnen zu sagen, wie groß dein Erlöser ist. Wenn du morgen dieses diffuse Gefühl im Bauch hast, wenn du aufwachst, das Serotoninmangel, gell? Weil wir nachts im Schlaf Serotoninmangel haben, kommen die Ängste ungefiltert und überwältigen uns manchmal. Wenn der Serotoninmangel zu krass ist, dann sag doch einmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du bist vielleicht eine große Angst, mein Erlöser ist größer. Das hat sich gereimt. Cool. Erzähl deinen Problemen, wie groß dein Erlöser ist. Wenn du diese Woche spürst, wie der Teufel dir seine Lügen einflüstert, dann möchte ich dich einladen, beschäftige dich mit der Wahrheit. Lies in der Bibel. Lies mal den Römerbrief diese Woche. Ich habe einen Vers für euch, Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung. Ist für dich das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, der aus Gnade, in Glauben dich rettet, ist es eine Story, die du kennst, wo du sagst, ja, stimmt? Oder ist es die Kraft in deinem Leben, die dich rettet? Ist es eine Botschaft, die dich in schwierigen Zeiten tatsächlich begeistert und dir Kraft schenkt? Weil Paulus sagt, hey, das ist das Evangelium. Das ist keine alte Story. Oh, nicht schon wieder das Evangelium. Oh ja, ich weiß, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Okay, ich war Sünder, ich bin immer noch Sünder. Aus Gnade bin ich gerettet, damals, heute und in Zukunft. Ja, kann ich irgendwie ein bisschen Lebenshilfe bekommen? Nein, das Evangelium ist die Kraft in deinem Leben. Und wenn sie eingestaubt Und wenn das Evangelium eingestaubt für dich ist und irgendwie langweilig, dann musst du daran arbeiten, zu verstehen, was das Evangelium sagt. Weil wenn du verstehst, was die Bibel über dich sagt und über Gott sagt, dann wird es dich jeden Tag neu flashen. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt in der Predigt, manchmal in verschiedenen Settings höre ich Leute sagen, ja, die Sache mit Jesus am Kreuz, ich weiß es schon, aber irgendwie hat es gar keine richtige Bedeutung mehr für mich. Und ich denke mir, was? Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich Jesus dafür danken, dass er ans Kreuz gegangen ist, um für mich zu sterben, damit ich Hoffnung in meinem Leben haben kann. Wie kann das denn jemals eingestaubt sein? Leute, wir müssen manchmal diesen Wirbelsturm, von dem der Nikolai gesprochen hat, durch unseren Kopf und unser Herz wehen lassen. Also lies in der Bibel. Vertrau auf Jesus und lies in der Bibel. Oder mach mit bei unserer Advents-Auswendiglernen-Aktion. Nachher könnt ihr so einen Umschlag euch abholen. Und da steht der Vers 16 und 17 aus dem Römer 1, was ich gerade eben zum Teil vorgelesen habe, drin. Und lern diese zwei Verse auswendig diese Woche. Also vertraue auf Jesus und küsse die Welle. Wenn ich predige, gibt es mindestens ein Spurgeon-Zitat. Da ist es. Ja, ist eines meiner Lieblingszitate. Ihr kennt es vielleicht auch schon. Auch da muss man trotzdem immer noch begeistert sein, okay? Was Spurgeon sagt, ist mega genial. Er sagt, ich habe gelernt, die Welle zu küssen, die mich auf meinen starken Felsen wirft. Das heißt, wenn du wo stehst und eine große Welle rollt auf dich zu, Finanzsorgen, Ehekrise, Krankheit, sagt Spurgeon, anfangs bin ich weggelaufen, habe versucht auszuweichen, aber ich habe in meinem Leben gelernt, wenn eine Welle auf mich zurollt, dann küsse ich die und ich lasse mich auf meinen Fels werfen. Wusstest du, dass das chinesische Wort für Krise Möglichkeit heißt? In China sagen die zu Krise Möglichkeit. Ich habe eine Ehemöglichkeit. Ich habe eine Gesundheitsmöglichkeit. Ich habe eine Finanzmöglichkeit. Das finde ich mega genial. Es ist eine Schande, eine Krise zu verschwenden. Wenn du momentan in der Krise steckst, wenn du momentan unter Druck stehst, dann lass diese Krise nicht verschwendet an dir vorbeigehen, sondern küsse die Welle. Nimm deine Krise an, sie hat das Potenzial, dich näher zu Jesus zu bringen. Johannes Hartl, der hat mal in der Predigt Folgendes gesagt: Durch eine Wunde kommt Gott am schnellsten ins Herz. Wenn Gott in deinen Blutkreislauf möchte, genau wie der Arzt auch. Wenn der Arzt in deinen Blutkreislauf möchte, dann braucht er eine Spritze und muss eine Wunde erzeugen, um in den Blutkreislauf reinzukommen. Und dann kommt die Medizin in den Blutkreislauf. Aus irgendeinem Grund wählt Gott oft den Weg der Wunde direkt ins Herz. Versuch, diese Wunde nicht wegzuproklamieren. Versuch nicht irgendwie loszuwerden, sondern nimm diese Wunde an und lass Gott an dein Herz ran. Ist es vielleicht möglich, dass deine herausfordernden Lebensumstände nicht teuflische Attacken, sondern Gottes Geschenke für dein Leben sind? Das, was der Nikolai vorhin gesagt hat. Hey, da kommt ein Wirbelsturm und der fegt durch die Straßen. Es ist bedrohlich, es ist unangenehm. Aber es ist Gottes Geschenk für dein Leben. Es nimmt den Staub weg, es nimmt den Dreck weg, es nimmt den Müll weg. Und das Coole ist, wenn dein Leben durch einen Sturm geht, dann hast du einen Erlöser, der sich selbst gezeigt hat als den Herrn über den Sturm. Er kann sagen, Sturm, verschwinde, und der Sturm wird weg sein. Es gibt Prediger, die sagen, hey, das kannst du machen. Nee, das hat Jesus gemacht. Du bist einer von den Kumpels von Jesus, die Todesangst haben und versuchen mit ihren Schuhen noch irgendwie Wasser aus dem Boot zu schöpfen und sagen, wir sterben, du schläfst, Jesus, was geht ab mit dir? Und Jesus sagt, oh Mann, jetzt wecken die mich auch noch auf. Okay, Sturm sei still. Und auf einmal ist es ruhig auf dem See. Kann es sein, dass der Sturm in deinem Leben ein Geschenk Gottes ist? Martin Luther hat gesagt, Anfechtungen sind Umarmungen Gottes.
Hast du, wenn du gerade unter Anfechtungen stehst, schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht Dinge sind, die du loswerden musst, sondern Umarmungen Gottes, wo Gott dich ganz besonders an sein Herz zieht? Nochmal C.S. Lewis. C.S. Lewis hat gesagt, im Leid, das Leid ist das Megafon Gottes. Da flüstert Gott nicht im Leid, da hält das Megafon neben dein Ohr und sagt dir ganz klar und ganz deutlich, dass er dich liebt, dass er für dich da ist und dass er bei dir ist. Also, umarme deine Krise, bis sie dir alles gegeben hat, was Gott dir durch sie schenken möchte. Umarme die Krise, bis sie dir alles gegeben hat. Ich möchte die Message beenden mit einem Bild, nicht hier auf der Folie, sondern mit einer Illustration. Ich habe am Anfang hier auf die Tube gedrückt und Druck kann ganz viel Mist erzeugen. Aber ihr wisst wahrscheinlich alle, was passiert, wenn man ein Stück Holzkohle nimmt und ganz viel Druck darauf ausübt. Was passiert dann? Ein Diamant kommt bei raus. Druck ist nicht unser Feind. Oh, Gidi überlegt schon. Wir haben Kohle zu Hause. Man muss relativ fest drücken, Gidi. Ich lade dich ein, küss die Welle, vertrau auf Jesus und Gott wird dir Diamanten schenken. Ich möchte, dass wir alle die Augen zumachen und kurz eine Zeit von 30 bis 60 Sekunden uns nehmen, um zu reflektieren. Ich werde dann nach der Zeit der Stille werde ich noch beten. Stell dir jetzt die Frage, wo ist Druck in meinem Leben? Jesus, wo möchtest du, dass ich dir ganz gezielt neu vertraue? Jesus, wo möchtest du, dass ich die Welle küsse? Stell dir diese Fragen. Und wenn du noch nicht Christ bist, dann stell dir die Frage ins Off rein. Gott, bist du da? Schenk mir Glauben. Lassen uns alle unsere Augen geschlossen. Ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen. Triff eine Entscheidung. Vielleicht ist die Entscheidung, die du treffen musst, ja, ich vertraue dir neu, Jesus. Ich bin ein paar Wochen jetzt durch diese Krise gelaufen, aber tatsächlich habe ich dir nicht vertraut. Ich vertraue dir neu. Wir lassen die Augen geschlossen. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich entscheide mich heute neu zu vertrauen, dann heb jetzt deine Hand als Zeichen für Jesus. Wenn du heute Morgen da bist und du weißt, hey, ich muss diese Welle küssen. Ich muss diese Krise umarmen, bis sie mir alles gegeben hat. Dann entscheide dich heute Morgen, Ja zu sagen zu dieser Krise. Nicht fatalistisch, sondern mit Jesus durch diese Krise zu gehen. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb jetzt auch deine Hand. Alle haben die Augen zu. Heb deine Hand und zeige Gott, dass du ernst machst mit ihm. Und wenn du vielleicht mit Jesus noch gar nicht viel am Hut hast und wenn du sagst, hey, ja, aber ich möchte Jesus zum Herrn und Erlöser in meinem Leben machen, ich möchte Ja sagen zu ihm, dann lade ich dich ein, jetzt die Hand zu heben und nachher zu einem von uns zu kommen und mit uns zu beten. Heb deine Hand jetzt hoch und entscheide dich jetzt für Jesus. Jesus, wir wollen ernst machen mit dir. Wir wollen Entscheidungen treffen, mit dir zu leben. In guten und schlechten Zeiten. In Krisen und in Sonnenzeiten. Herr, hilf uns, dir zu vertrauen. Als unserem Erlöser, Herr, und hilf uns, die Welle zu küssen.